Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
Unser Partner Havesco feiert 60-jähriges Jubiläum und macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte Vier-Flaschen-Paket ist versandkostenfrei bestellbar auf havesco.de.
Herzlich willkommen zu einer Folge, auf die ich mich, glaube ich, am meisten von allen gefreut habe. Was keiner weiß von euch, dass ich ein riesiger Fan unseres heutigen Gastes bin. Immer schon, dass ich also früher, glaube ich, keine einzige Sendung von ihm verpasst habe. Und dann mal dachte, oh, wenn ich mit dem mal kennenlernen darf, und das durfte ich dann glücklicherweise ein paar Mal und freue mich deshalb unglaublich, weil ich finde, einer der, darf ich das sagen, liebenswertesten, sympathischsten Köche. Und man muss ja sagen, Köche, es gibt viele Köche. Es gibt auch den schönen Satz von einem ehemaligen Kompagnon von Tim Melzer. Alle Köche haben eins gemeinsam, sie sind Psychopathen. Okay. Und das stimmt für unseren heutigen Gast nämlich gar nicht. Also, ich hoffe, Michael, du freust dich genauso wie ich.
Extrem, weil ich ihn auch wirklich wahnsinnig mag. Es ist auch, glaube ich, ganz schwer, ihn nicht zu mögen. Ja.
Es ist praktisch unmöglich, glaube ich. Genau. Ja. Und deshalb Christian Rach ist da. Lieber Christian, das ist großartig, dass du hier bist.
Ich habe jetzt gerade so einen Schauer von zwei solchen Männern, solche Komplimente zu bekommen. Das ist ja großartig. Und du hattest eine freudsche Versprecher am Anfang. Und es ist mir für diese Freude eine große Freude. Du hast natürlich schon das Freude, es war dir so auf der Zunge.
Sieht mal, wie aufgeregt
ich bin. Ja. Für diese Folge eine große Freude und hast zweimal Freude gesagt. Also der Tag, der Abend kann nur wunderbar werden. Und das jetzt schon ohne Wein.
Ja, genau.
Bist du denn so, also das ist ja, als Koch kennt man nicht, welche Rolle spielt Wein in deinem Leben?
Wein ist, ich habe zwei Hobbys. Das eine Hobby ist Yoga, das darf ich sagen, aber okay, nicht jetzt neu eingedeutscht, sondern wir machen das in einer kleinen Männerrunde seit 9 Jahren. Mhm. Wir treffen uns zweimal die Woche. Das ist aber immer nur der kann. Es gibt natürlich immer Termine, wo du plötzlich mal nicht kannst.
Wie viel seid ihr, wenn alle können?
Wenn alle können, sind wir 8.
Okay.
So. Aber krass, ich sag mal,
8 Männer?
Ja, nur Männer, keine Frauen. Also,
gibt es einen Grund, warum?
Ja, warum keine Frauen? Ja. Kein Goggelgehabe.
Okay.
Weil es geht eben nicht darum, höher, schneller, weiter oder irgendeine Competition zu machen, sondern jeder nach seinen Möglichkeiten. Und es ist nichts Heiliges dabei, sondern das ist unglaublich Körperbeherrschung. Ich bin der Älteste mit Abstand, darf ich ruhig so sagen. Und alles sind sonst so junge Springer wie ihr beiden.
Ja, Michael ist ja sehr jung. Ich bin ja, wir sind ja sehr dicht beieinander dran. Boomer.
Boomer, genau, das ist richtig. Und das macht so viel Spaß. Das ist das erste Hobby. Und weißt du, denen halten und auch ruhig werden, auch mal abschalten und ich sag mal, in eurem beiden stressigen Job wäre sowas vermutlich auch richtig gut. Und die Ausreden, ich habe keine Zeit, die kann man nicht gelten lassen.
Das hat mein Physiotherapeut, der sagt immer, einer der größten Fehler in unserer Gesellschaft ist, dass die Frauen Yoga machen und nicht die Männer.
Ja, ja.
Männer müssten Yoga machen. Genau. Die Frauen bräuchten es gar nicht so sehr wie die Männer. Sagt, wenn alle Männer Yoga, haben wir so viel weniger Knie, Rücken, sonst was Probleme.
Und ich kann ja sagen, da ist Professor Dr. Doktor dabei, da sind noch ein Professor Dr. Doktor dabei, da ist ein CEO dabei, da ist jemand dabei, der gar nichts mehr macht. Das sind Leute, die auch jeden Tag noch hart ihre Brötchen arbeiten müssen. Und es spielt alles keine Rolle. Und das ist das Tolle. Es ist so.
Wie habt ihr euch denn gefunden, wenn ich fragen darf? Das ist sehr interessant. Wie finden sich 8 Männer?
Indem die Frauen Druck gemacht haben. Okay. Wir sind alle aus einer Straße.
Das erleichtert es natürlich.
Ja, aber das ist das Schöne an dieser Form der Sozialisation. Mhm. Nachbarschaft. In einer großen Stadt wie Hamburg haben wir eine Nachbarschaft, wie man es sich nicht besser vorstellen kann. Und es geht nicht darum, ich hasse mal 6 Eier, die du mir leihen kannst, sondern sich darauf verlassen können, sich einladen, zusammen feiern. Und auch zusammen Probleme machen. Oder nicht so nebenan.de machen, sondern wir organisieren Straßenfeste, wir versuchen neue zu integrieren. Wir kümmern uns um die älteren Bewohner der Straße. Es ist wirklich, also ich will das jetzt nicht rosa-rot machen, aber es hat schon so einen leichten. So, war das erste Hobby.
Und wenn das zweite Hobby jetzt nicht Wein ist, haben wir ein Problem. So,
das zweite Hobby ist Wein. Und zwar, ich liebe wirklich Wein. Und Weißwein und irgendwann im Laufe der Jahre sagst du, schließt du keinen Wein aus, aber man beschränkt sich selber oder ich habe mich selber auf so Gebiete. Beim Weißwein ist es eigentlich Deutschland Riesling. Natürlich liebe ich auch einen schönen Chardonnay aus dem Burgund.
Das heißt, wir haben eine reine Weißweinfolge heute?
Nein, pass auf. Das weiß ich nicht. Und das andere große Gebiet ist Bordeaux.
Okay.
Ich liebe Bordeaux und ich habe schöne, auch gereifte Bordeaux im Keller und liebe das.
Also das weiß ich, weil wir uns natürlich auch schon länger kennen. Du warst ab und zu Gast bei uns. Also ich glaube, es ist richtig eingeschätzt, wie du sagst, aber vielmehr als ein Koch. Ich finde, du bist ein Fürsprecher für unsere ganze Branche, für die Gastronomie. Das muss ich echt sagen. Und so wirst du auch wahrgenommen, auch von den Kollegen, als du bei uns warst, was du auch in der Küche hast, Hallo gesagt. Das finden die Leute schon cool, ja. Also das
aber
also,
Michael, du weißt auch, ich würde es nicht unaufgefordert machen. Das heißt, ich würde nicht nirgends einfach in die Küche stürmen und sagen, hey, hallo, kommt jetzt der...
Nee, aber so eine Natürlichkeit auch interessiert und Mensch und das, also ne, das bedeutet den Leuten schon einfach auch viel. Ich weiß gar nicht, ob du das noch so einschätzen kannst, weil du doch schon auch lange dabei bist, aber das fand ich dann einfach schön, weißt du, wenn man, ist eine Art der Wertschätzung, wenn so jemand wie du dann reinkommt kurz und einfach sagt, Mensch, vielen Dank. Und ich war dann auch schon bei einer Weinprobe mal mit dir und habe schon gemerkt, so, wow, der hat schon was am Kasten. Deshalb habe ich überlegt, okay, was können wir machen? Ich kann ja jetzt hier nicht die großen Bordeaux dieser Welt aufziehen, könnten wir schon, aber dann sind die Leute zu Hause und sagen, super, ihr probiert Weine, die wir in unserem Leben vielleicht in 20, 30, 40 Jahren, wir haben ja auch viele jüngere Hörer. Ich habe mir aber also was ausgedacht für heute und freue mich mit dir, diese Weine zu verkosten und werde jetzt einfach mal einschenken, aber das, glaube ich, hatten wir noch nie. Wir machen das alles blind heute. Okay. Genau. Und ich werde aber im Laufe dieses Mittags mal quasi auflösen.
Ist für dich, ich kann das fragen, ist für dich also 16 Uhr Mittag? Rechne gerade auf.
Also ich komme vom Mittagsservice und bin vor dem Abendservice.
Also das ist das ist schon für dich. Also das ist eine andere als, wann fängst du an zu arbeiten?
Um 9.
Oh! Und wir müssen einmal kurz aufklären, weil sich viele fragen, ganz kurz, war da nicht früher noch jemand anders? Ja. Und es ist ein bisschen auffällig, dass der Axel, den du jetzt leider nicht erleben kannst, dass der in der letzten Zeit, das ist einfach Pech, ne? Schicksal, Pech.
Genau.
Nicht schlimm ist, es ist einfach manchmal so, dass dann sind Urlaube dazwischen und dann kann der Christian zum Beispiel heute.
Wobei wir in der wirklich wunderbaren Folge mit Christoph Rüffer zum Beispiel ja dich nicht dabei hatten.
Geht auch. Also es ist alles möglich.
Genau. Aber wir vermissen ihn auf jeden Fall. Er
war da auf dem Schiff.
Genau.
So, also, Michael.
Das kann ein Chefredakteur nicht machen, einfach mal aufs Schiff zu gehen.
Ja, so ist es. Nein, vor allem, wenn er das eigentlich. Also, was haben wir hier? Ein Rosé.
Es könnte ein Rosé sein,
okay.
Es könnte auch ein Grauburgunder sein, der ein bisschen längere Maischestandzeit hatte.
Könnte auch ein Pinot Noir sein, ein Schwarzriesling.
Mhm. Oha. Und jetzt haben sich aber, oha, jetzt muss ich mich aber anstrengen. Oha.
Nee, also so von.
Was müssen, also wir müssen erstmal, was erwartest du, was wir jetzt hier erraten? Oder,
Naja, also mir geht es einfach darum, erstmal die Wahl. Also dann brauche ich es nicht blind, wenn ich jetzt hier schon groß erzähle. Wir wollen diese Weine probieren, wir wollen sie verkosten, wir wollen mit Christian über das Leben sprechen, über die Gastronomie und über Dinge, die auch mich bewegen, die in meinem Kopf sind. Und wir wollen natürlich Weine probieren, um die einschätzen. Wir wollen versuchen, sie zu beschreiben und dass Leute das mitempfinden können.
Ich nehme es zurück, es ist kein Rosé.
Nein,
Rosé ist es nicht. Was hast du gesagt, ein Schwarzriesling?
Ja, das gibt es. Also klassische Champagner-Mischung ist ja Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Und Pinot Meunier ist nichts anderes als deutsch Schwarzriesling. Das ist aber, das dünkt mich nicht, dass es ein Riesling wäre. Da fehlt ihm einfach diese filigrane Säure dazu. Es geht eher in, sag ich mal, in Schimpfwort, in die Richtung Weißherbst. Das ist, aber es ist, ich würde sagen, es ist kein Franzose. Es könnte ja ein Süßfranzose sein. Ich finde eher, es ist Deutscher aus dem Baden oder eher so.
Woher hat er die Farbe?
Ja, also ich verstehe schon erstmal, warum du Baden sagst, weil der Wein jetzt nicht ganz so viel Säure hat. Also in Deutschland wirst du es eher dort sehen, wobei auch in Baden, es gibt ein paar Regionen, gerade im nördlichen Baden, wo sie tatsächlich mittlerweile auch schon eine gute, lebendige Säure auch haben. Und Weißherbst finde ich ist auch eine sehr gute Assoziation, weil ich das auch, als ich den Wein probiert habe, mir gedacht habe. Aber, und das ist immer schwer bei so Blindverkostungen, weil man muss ja irgendwie festlegen und man irgendwie sein, oder was kann man ausgrenzen, was kann man nicht ausgrenzen, was könnte es sein, was könnte es nicht sein.
Ist doch ein Grauburgunder. Es ist ein Grauburgunder.
Ja. Also von der Stilistik
her. Es ist tatsächlich ein Grauburgunder, oder?
Das ist das Doofe. Wenn du das jetzt mitgebracht hättest, oder Christian, wenn du, ich würde genauso wie ihr das genauso gut oder genauso schlecht machen. Und der das aber weiß, der freut sich natürlich über alles, was er dann aufsaugt. Weil ich denke so, okay, das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Also es ist tatsächlich ein Rosé. Und es ist ein Wein, den du eigentlich...
Ein Rosé.
Es ist ein Rosé und den du auch schon kennst.
Nein. Hättest du auch nicht gedacht, oder? Nee.
Die Farbe kann man so interpretieren.
Völlig richtig.
Aber vom Mundfühling-Gefühl her ist es eher nicht ein typischer Rosé.
Aber es ist auch jetzt nicht so ein typischer Provence-Rosé, weil wahrscheinlich, wenn du mal Rosé trinkst, eher wahrscheinlich in diese Richtung dann gehst, in dieses ganz Klassische. Sondern es ist ein Rosé von einem Weingut, das wir schon zu Besuch hatten. Genau. Allerdings einem Jahrgang, den wir noch nicht hatten. Und in unserem Paket wird das sein schon 2024. Den gab es noch nicht. Das heißt, wir haben noch 2023. Alle schreien aber immer noch diesen ganz frischen, jungen Rosé. Und es ist ein Wein, den John Bon Jovi macht im Süden Frankreich.
Hampton Water.
Das ist Hampton Water.
Das ist Hampton Water.
Das ist der aktuelle Jahrgang 2023 Hampton Water aus dem Languedoc.
Ja, spannend.
Aber ich finde ihn jetzt tatsächlich besser als damals, als John Bon Jovi da war.
Und es löse ich gleich auf, was die anderen drei Weine sind. Christian, du wirst es wahrscheinlich nicht hören wollen, und du bist ja viel zu normal für einen Promi, aber am Ende bist du es natürlich doch, weil dich die Leute kennen, logischerweise. Aber es sind, ich habe euch vier
Promi-Weine
mitgebracht. Also vier Weine, die von berühmten, bekannten Menschen gemacht werden.
Aber jetzt bin ich gespannt, Christian, was du sagst. Weil als John Bon Jovi damals in diesem Podcast war und wir mit ihm zusammen diesen Wein probiert haben und ich ihn nicht aufbekommen habe, sagte dann Michael hinterher auf die Frage, wie er den Wein fand: John Bon Jovi ist ein sehr guter Sänger. Was ja sehr charmant ist. Ja. Wie findest du diesen, ich muss Ihnen sagen, jetzt irgendwie, ohne John Bon Jovi schmeckt er mir besser als damals.
Darf ich sagen, was er kostet? Weil ich glaube, Christian, das müsstest du schon in deine Beurteilung mit einfließen.
Ja, aber lass mich kurz sagen. Ja. Ich finde ihn knochentrocken. Ich finde, er hat
sehr gut
einen schönen Abgang eigentlich. Er ist vorne am Gaumen schwächer als im Abgang. Und er bleibt einen Moment länger im Mund, als ich von der Nase her und vor allem vermuten würde.
Stark.
Und das finde ich eigentlich eine positive Überraschung. Ich habe jetzt nicht den Vergleich. So ein Wein, den man ja auch jung trinken soll, der verändert sich ja natürlich innerhalb von Monaten sehr schnell. Und ich würde den jetzt, wenn ich ihn irgendwo angeboten bekäme, würde nicht sagen, gib mir ein Bier.
Hm. Okay, aber es hat natürlich gar keine Frucht, ne?
Ja.
Also es hat praktisch...
Noch.
Trocken. Also wirklich, du hast nicht, also wenn du wartest von so einem Rosé immer irgendwie eine rote Frucht, aber hast du gar nicht.
Nee, weil ich habe noch überlegt mit der Reihenfolge und genau mein Ansatz war eben, nee, wir müssen mit diesem Trockenen anfangen, weil wenn du eben süßer anfängst, ist es extrem schwer, also auch für den Kontenverkoster ist es schwer, das am Gaumen festzumachen. Dadurch ist es natürlich aber auch nicht dropsig, es ist der Wein ist nicht so laut. Ja, ich glaube, der hat eine gute Grundsubstanz. Jetzt sage ich, was er kostet, 18,90 Euro. Und ich finde wahrscheinlich, ehrlicherweise, wenn das jetzt nicht der Bon Jovi-Wein wäre, würde er 16,90 Euro kosten oder 15,90 Euro. Und dafür wäre es, finde ich, ein ordentlicher Wein. Dieser kleine Aufschlag, ob man den haben muss. Aber das Etikett ist einleuchtend. Der Ansatz mal zu sagen, wir machen ganz was anderes. Wir trinken den Wein wie Wasser in den Hamptons. Das heißt, geringer Trinkwiderstand, viele auch mit Eiswürfel und diese sehr, sehr helle Farbe, fast wie Wasser quasi. 13 Alkohol hat der hat nicht so viel Säure. Und ich finde schon auch wirklich, was du sagst, Christian, ist richtig, er bleibt schon ein bisschen am Gaumen.
Ja.
Also es
also ja. ich finde immer so, die Preisdiskussion beim Wein ist immer eine schwierige. Natürlich musst du Marketing mit einberechnen. Das gehört einfach dazu, diese 3 Euro mehr. Die steckt sich ja nicht der John Bon Jovi so ein, sondern das ist die Maschinerie, die dann natürlich da hinten dran steckt. Und es gibt so viele schlechtere Rosés. Und wenn du jetzt an AX und all diese großen Namen, da kommst du mit den 18 Euro gar nicht
auf. Das stimmt, ja.
So. Und ich finde, das ist so, ich bin kein Rosé-Trinker. Ja, aber so, das ist so nicht meine Sorte. Wir haben vor kurzem mal wir beide die Diskussion da gehabt mit einem Rosé.
Ja.
Hersteller.
Genau.
Und der eigentlich dann sagte, ach, ihr habt alle keine Ahnung. Rosé herzustellen ist viel komplizierter und aufwendiger, als euren blöden Rotwein da herzustellen. Und okay, aus so einer Diskussion kann man nur aussteigen, weil es geht sonst um Recht haben oder nicht Recht haben. Und Wein ist einfach nur die Schönheit, die Eleganz die Freude im Glas und es geht nicht um Recht haben.
Mhm. Absolut. Bin ich komplett bei dir.
Jetzt bin ich schon, am Gedanken.
Welche Promis noch Weine machen?
Sind es Männer, Frauen, alles dabei oder sind es vier Männer?
Nein, das darf ich alles noch überhaupt nicht verraten.
Ach so, weil du Ausschlussverfahren machen.
Ja, kennst mich ja.
Journalistisches Interesse.
Aber ich muss sagen, damals hat er doch auch noch nicht 18,90 gekostet. Ne? Wann war das mit Jon Bon Jovi? Vor 2 Jahren?
Vor 2 Jahren, ja.
Hat er noch sich damals beschwert, dass die Deutschen so viel, eigentlich zu wenig zahlen für seinen.
Dass er nirgends so günstig ist wie in Deutschland, hat er gesagt.
Und ich war danach. Also
millionenfach produziert.
Ich war danach ja im Lagerverkauf von der Sansibar, da war er ja auch, Jon Bon Jovi, und muss sagen, da waren sehr, sehr viele Flaschen noch da.
Hm.
Also ich bin eher.
Na, würdest du dir eine Kiste hinlegen?
Nein.
Ja, zum Hinlegen ist es eh nicht.
So,
ich würde am Ende nicht mal, also ich will mal aus, ich fand jetzt war echt extrem, also schön kühl und schön erfrischend irgendwie und, aber auch weil wir jetzt ihn im Ende des Jahres trinken und so, Anfang des Jahres, ist was anderes.
Dürfen wir ein Experiment machen? Wenn wir fertig sind,
probieren wir noch.
Nehmen wir den letzten Schluck. Mhm. Weil wenn er warm, ein bisschen wärmer wird, jetzt ist er richtig schön gekühlt, dann bricht er natürlich auseinander und dann kriegen wir ihn sehr viel ehrlicher mit. Also in der Machart.
Absolut.
Und, so. Und das ist die Temperatur, ist ja da immer so der Schmeicheleffekt,
genau.
Wo man sich das auch schön trinken kann.
Ja, genau. Das ist so Grenache, so das sind also Syrah, sind eigentlich Rebsorten, die auch in der Provence dann wachsen, die im Languedoc. Man kann natürlich günstiger produzieren im Languedoc als in der Provence und deswegen ist, glaube ich, bleibt dem Gérard Bertrand, den wir ja auch schon dann kennenlernen durften, den bleibt da schon auch was hängen bei dem Wein. Aber generell mag ich es auch ein Stück weit, wenn quasi die Weine aus dieser, also wenn jetzt Menschen, und es hören auch viele Menschen unserem Podcast, die mit Wein ziemlich jetzt neu erst in Berührung sind, dass eben das ist quasi eine Marke. Hampton Water, da ist gar nicht, was da drin ist, steht da, glaube ich, überhaupt nirgendwo. Ja, und dass der Bon Jovi, da steht da hinten Jesse Bon Jovi oder so, dann Bon Jovi selber auch, okay, Jon Bon Jovi. Das finden vielleicht viele cool und dann, und ich sag mal, jeder, den wir erreichen, der dann auf einmal 18,90 für eine Flasche ausgibt, in einem Land, wo man 3,11 € für eine Flasche ausgibt, den haben wir eigentlich schon mal gewonnen, um zu zeigen, da geht ja auch noch. Es schmeckt schon ein bisschen nach mehr als nach 3 Euro. Ich mache aber gleich weiter.
Bin gespannt.
Mit euch, ja, ist gut. Aber jetzt, um die Kurve zum Restaurant zu bringen, du weißt schon, das Rosé ist trotzdem in Restaurants wahnsinnig gut.
Ja.
Das ist so.
Bei euch auch? In der Hanse-Lounge?
Nein, ich bin auch wie Christian, ich verstehe es auch nicht so ganz und deswegen forcieren wir das auch nicht. Wir haben hier, weiß ich, von der Domaine Ott sehr Wertiges und wenn dann Leute sagen, ich hätte gerne ein Rosé und das kostet dann gleich 70 Euro, dann sagen die, dann nehme ich doch einen Grauburgunder.
Ja.
Das ist die Wahrheit.
Diese deutsche Grauburgunder-Arie ist mir ein Rätsel, darf ich das ganz ehrlich sagen?
Uns auch.
Euch auch, ja. Es ist mir ein Rätsel. Natürlich, es gibt ein paar vernünftige Grauburgunder-Bomben.
Also sehr gute.
Die Masse an Grauburgunder, ich weiß nicht, wo dieses Image und dieses Gefühl bei den deutschen Weintrinkern herkommt, einen schönen Grauburgunder. Komm, wir gehen noch zu uns, ich habe noch einen schönen Grauburgunder zu uns.
Ja.
Da weiß ich immer schon, ich habe heute schon so viel, gib mir ein Glas Bier. Mhm. Also Entschuldigung, ich möchte es nicht despektieren, nicht, dass wir da draußen jetzt irgendwelchen Leuten auf den Fuß drehen.
Ja.
Das ist okay, aber ich habe letztendlich immer wieder meine Probleme im Grauburgunder.
Das ist ja, das haben wir festgestellt, bei Leuten, die diesen Podcast hören, die dann auch kamen vom Grauburgunder und sagten, mein Lieblingswein ist Grauburgunder. Mhm. Und dann ja dankenswerterweise, gerade auch durch Michael dann, ja, übrigens ich ja letztendlich auch, als wir anfingen, habe ich gesagt, ich trinke keinen Grauburgunder, ich trinke Pinot Grigio. Wo Michael sagte, das ist so, als wenn du sagst, du trinkst keinen Sauvignon Blanc und dein Lieblingswein ist Sancerre.
Mhm.
Aber wenn du musst erstmal merken, dass es was anderes gibt. Und in dem Moment, wo du was anderes getrunken hast, glaube ich, und wenn es ein weißer Burgunder ist oder was auch immer, oder ein Riesling, dann weißt du erst, schmeckt Wein.
Ja.
So ein bisschen, wir haben es mal gehabt mit Vanilleeis. Wenn du Vanilleeis immer nur dieses aromatisierte Vanilleeis
und dann
isst du richtiges Vanilleeis, denkst du, schmeckt ja völlig anders.
Ja.
Das ist ja auch, wer so Gott.
Ja, das ist ja der Unterschied irgendwie, wenn man bei dir früher dann essen gegangen ist, dann merkst du, ist ja auch ein Riesenunterschied, wenn du in Top-Restaurants essen gehst und dann merkst, so schmeckt das.
Ja. Aber da muss man mal eine Lanze für den Mittelbau brechen.
Also top, also gut, Top-Restaurants übertrieben, genau.
Ja, ich verstehe schon. Wir haben ja heute gerade in der Branche, wir wollen ja auch so ein bisschen sprechen, eine Preisentwicklung in der Spitze, die ist schon atemberaubend. Und ich war schon, bei mir haben immer alle Mitarbeitende über weit über Tarif verdient. Schon damals, als noch, weil mich das nie interessiert hat. Ich sage, dass die Einnahmen sind auch für die Mitarbeiter. Erst ist der Staat, der muss immer sofort bedient werden. Und der Rest sind die Mitarbeiter. Und dann erst kommt irgendwann der Chef hinterher. Das ist nicht so mit dem Heiligenschein, sondern eine feste Überzeugung. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen mit den Mitarbeitern? Wir sind da
hingekommen. Mit den exorbitanten Preissteigerungen.
Ja, ja, genau. Ja. Und ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass diese Preissteigerung, natürlich Corona und Energie und alles Mögliche, aber nicht immer eins zu eins zum Beispiel in die Bezahlung der Mitarbeiter reingehen.
Okay.
Und das ist nur ein Gefühl. Und wir müssen, das ist wie in der Pflege, man macht neue Gesetze, es muss, der Schluss, Personalschluss ist so und so viel, ist er nicht erreicht, Station weg. Die Schlange an Bewerber, die da gerne in die Pflege kämen, die ist extrem. Das heißt, wenn ich als Staat natürlich sage, wir brauchen den Personalschlüssel, dann muss ich auch gucken, wie können diejenigen, die dann dafür gerade stehen müssen, diesen Personalschlüssel bezahlen. Hm. Und so ist es in der Gastronomie natürlich auch, weil die Probleme sind eigentlich überall ähnlich gelagert. Hm. Also, und zu hoffen, dass es ein gutes Trinkgeld gibt, da hat der Mitarbeitende nichts davon.
Hm. Ja, für seine Altersvorsorge
gar nichts.
Genau, ja. Bin ich bei dir, aber ich sage dir ein anderes Beispiel. Ich rede jetzt mal ganz offen über Zahlen. Ja? Also wir haben bei uns in der Hansa Lounge 50.000 Euro Nebenkosten im Jahr vorausbezahlt, ja? Mhm. Und haben dann eine Abrechnung bekommen Ende letzten Jahres.
Also Strom, Wasser, sowas alles?
Vom Haus. Für Fahrstuhl, so, okay. Treppenreinigung, Energie so. Im Haus, also für allgemeine Kosten. Mhm. 50.000. Ja? Wir zahlen selber unseren Strom und unsere. Ne?
Okay.
Und haben jetzt eine Nachzahlung bekommen, eine Nachzahlung in Höhe von 125.
Ist nicht dein Ernst.
Zu denen bereits bestehen, also Nebenkosten. Mhm. Jetzt frage ich dich, jetzt habe ich also gerechnet mit 4.000 im Monat, ja, und jetzt muss ich einfach nochmal 10.000 nochmal dazu haben. Wie teuer muss ich das Schnitzel machen, dass ich allein das raushole?
Also, geht nicht mehr. Geht nicht mehr.
Und das ist die Wahrheit. So,
das ist die Wahrheit, genau.
Ja.
Aber früher, Lars hatte vorhin schon mal angesprochen, Fernsehsendung, Restauranttester. Ich habe sie irgendwann aufgehört, nachdem das dann auf allen Kanälen lief und aus der Retorte kommt und mit Drehbuch. Aber egal. Ich konnte mich immer, wenn wir uns mit den Leuten beschäftigt haben, ich konnte mich mit den Mitarbeiterarbeit einigen, ich konnte mich mit den Lieferanten einigen. Sogar die Brauereien, die damals noch so Knebelverträge hatten, alle waren so flexibel. Sogar die Stadtwerke und Finanzverwaltung. Mhm. Das heißt, wenn ich mit meinen Schützlingen dann zum Finanzamt hin bin und gesagt, pass mal auf, das und das ist die Möglichkeit.
Hast du das alles gemacht?
Das habe ich alles gemacht.
Okay.
Und da war das Finanzamt ist immer offen für eine konstruktive Lösung. Die sagen, lieber den Spatz in der Hand als Trauer auf dem Dach.
Ja.
Und wo es mir in 8,5 von 10 Fällen nicht gelungen ist, eine Einigung herbeizuführen, sind die Vermieter.
Hm.
Es ist ein Thema, gerade jetzt in der Innenstadt wie Hamburg, die lassen lieber leer stehen. Und solange wir diese gesetzlichen Möglichkeiten haben, dass dieser Leerstand dem Vermieter keinen Schaden zufügt, sondern dass er das mit allem möglichen verrechnen kann, solange wird sich genau an diesen Dingen nichts ändern. Das ist, seriöserweise ist das von euch nicht zu erwirtschaften. Hm. Das muss man. Diese Form der Nebenkosten.
Was macht ihr denn da jetzt? Ich meine, das ist.
Also erstmal habe ich tatsächlich.
Das Geld ist ja nicht da, ist ja nicht eingeplant.
Ja, und das ist ja dann auch quasi, du kriegst das Ende Dezember 23 und dann ist natürlich auch 24 ja schon. Ich kann ja nicht den Beitrag noch erhöhen. Also, und du weißt ja, das wird ja danach auch so sein. Und ich habe eigentlich, ich dachte, wir haben ein gutes Jahr, dachte ich eigentlich, wir haben ein gutes Jahr und dann ist es quasi weg.
Ja.
Und ich habe ehrlicherweise, ich bin nach Hause und habe mich ausgeheult bei meiner Frau, jetzt ehrlich jetzt.
Ne? Ja,
und dann habe ich den Vermieter angerufen. Und dann hat und wir haben ein sehr gutes Verhältnis und die sind toll und der denkt sich das ja auch nicht aus. Der denkt sich, das sind ja Kosten, die er hat. Und das hat er zu mir auch gesagt, das sind durchlaufende, ich verdiene daran gar nichts. Ja, aber ich erwarte von Ihnen, dass Sie die möglichst gering halten, weil das sind für uns effektive Mehrkosten im Monat. Also die Miete, ich sage mal, die Miete ist 50.000 und ich habe 10.000 Nebenkosten oder die Miete ist 60.000. Und ich habe 500 Nebenkosten. Es geht um die Summe, die ich insgesamt bezahle und die muss ich eben erwirtschaften. Und so wie das ist natürlich jetzt bestimmt extrem, weil die Wahrheit ist auch durch die ganze Verkehrspolitik, aber das will ich gar nicht ausholen, dass viele uns gar nicht mehr anliefern oder nur mit Aufschlägen, weil die sagen, ich kann nirgendwo parken, ich kriege
ein Ticket. Klar, bei euch total schwierig.
Nach 11 kommst du gar nicht mehr in die Straße. Das heißt, wenn wir einen Klempner rufen, da haben wir jetzt noch, wir haben jetzt wieder einen gefunden und die anderen sagen alle, wir arbeiten nicht für euch. Mhm. Einfach, ihr seid total nett und sympathisch und gibt einen Kaffee und ihr zahlt auch immer gleich, aber wir kommen da nicht ran, wir kriegen immer ein Ticket, die Fahrer sind genervt, der braucht ewig dahin, machen wir nicht mehr. Ja. Und das ist so, und das geht natürlich dem Haus auch so. Und aber es ist, ich meine, ich kommuniziere das ganz offen mit meinen Mitgliedern und sage ihnen auch, das ist der Fakt. Weil du musst, also ich kann es ja über den Jahresbeitrag einigermaßen abfedern, damit dir die Laune nicht komplett verdirbt, wenn du irgendwo hingehst und die Flasche Wasser 18 Euro kostet, wo du weißt, die kostet vielleicht 50 Cent im Einkauf und du bist so abgenervt davon. Aber wie soll der normale Gastronom solches so man?
Ja, ja. Ich bin ja fleißiger Abendblattleser seit 100 Jahren und jeden Tag steht seit Monaten eine Insolvenz eines Gastronomiebetriebes bei euch in der
Zeitung. Oder ich schließe einfach, hat keinen Sinn mehr, macht keinen Sinn mehr,
lass es weg. Und das ist das Ergebnis. Und was du natürlich sagst, bei allen Bestrebungen von Umweltpolitik und Verkehrsberuhigung, alles in Ordnung. Aber wenn die Möglichkeiten genommen werden, dass der Klempner kommt, dass die Anlieferung, weil der Fisch sich am Hafen verspätet hat, dann noch um 10:45 zu euch kommt, wenn das alles nicht genommen wird, dann hat das nichts mehr mit einer vernünftigen, vorausschauenden Politik zu tun. Das geht. Also.
Jetzt mal was Positives.
Ja, unbedingt. Ja, Wein.
Was haben wir denn für einen Wein? Wer ist denn hier in welcher
Gast? Ja, ich fand, ihr habt das sehr gut gemacht in Runde 1, deswegen überlasse ich
euch. Ich rieche hier Honig am Anfang schon mal.
Eine gewisse Süße, die du in der Nase hast, bin ich bei dir.
Die Süße kommt auch am Abgang.
Mhm. Ein Apfel vielleicht. Roter Apfel.
Gras.
Aber ich habe jetzt auch bei extrem Honig gerade. Hast du das, habt ihr es nicht?
Doch, ja, so teigig irgendwie. Ne?
So, teigig? Also
wie so eine, vielleicht ist das eher so eine Aprikosentart auf der Zunge. Also so ein bisschen so eine saftige Aprikose.
Aber dann hat er auch noch Aprikosenkerne in der Nase, also eine leichten Bitter
in der Nase.
In der Nase.
Ja.
Und was ihm aber gut steht. Was ihm gut steht.
Aber jetzt ist es, was ist es?
Ich finde ihn relativ, in der Gesamtkonstrukt, im Gesamtkonstrukt finde ich ihn ziemlich rustikal. Also mir fehlt so ein bisschen diese Finesse. Ich finde ihn sehr, also ich finde ihn nicht sehr fein geschliffen. Ich finde ihn sehr, ja, rustikal ist glaube ich, der richtige Ausdruck. Und ich finde ihn relativ süß.
Also er ist sehr süß.
Ja.
Er ist auch so einer, wo man das Gefühl hat, der ist so gemacht worden, um allen zu gefallen. Oder? Oder um vielen zu gefallen. Ja, ich weiß nicht.
Also mit dem Wissen, was es ist, ja. 100%.
Also ich würde jetzt sagen, ist das jetzt ein Grauburgunder oder ein Weißburgunder? Eins von beiden. Grauburgunder? Würdest du auch sagen, Grauburgunder?
Es ist auf
alle Fälle. Ihr seid viel zu gut für.
Es ist ein Grauburgunder. Es ist ein Grauburgunder.
Und zwar welcher?
Von Joko und Matthias.
Genau. Nein! Der ist es, ja. Ich probiere ihn auch zum ersten Mal. Der heißt Drei Freunde. Das ist der Grauburgunder von Matthias Schweighöfer, Joko Winterscheid. Und der wurde früher zusammen mit Juliane Ella gemacht und die haben sich, glaube ich, dann irgendwie zerstritten. Wenn ich das richtig gehört habe, die macht es jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist irgendjemand anders, aber wer es genau macht, ich glaube, das
ist das Abfüller mit drei Freunden
immer. Ja, die Abfüller sind die drei.
Also nur noch Schweighöfer und Joko.
Ja, und da steht da nur noch ein abgefüllt in D, Abfüller Drei Freunde GmbH, also gibt es eine eigene Gesellschaft.
Auf jeden Fall, ich trinke das zum ersten Mal und das ist das, was du, Christian, was du vorhin gesagt hast. Ja,
genau.
Also kannst du, und wahrscheinlich, aber wenn du es normales Tisch, 8 von 10 Leuten sagen, uns lecker.
Beim Neujahrsempfang ausgeschenkt sind viele zu.
Ja, aber es ist ja nichts so, wo du sagst, ich finde, es ist jetzt schon nach 2 Schlücken, Entschuldigung, ist es mir schon zu viel, oder? Ja,
genau.
Und ich wollte das nicht im Vorwege, deswegen habe ich es auch blind gemacht, weil man natürlich, und ich bin selber auch nicht frei davon, ich da ein bisschen rein, also Säure 5,5, Restsüße 8,2 Gramm.
Ja.
Na, das ist schon am oberen Limit, dass es überhaupt trocken sein darf.
Was hat er, 8,7 ist die Grenze oder so?
Ja, genau. 12 Alkohol, das finden die Leute natürlich gut und die Flasche und drei Freunde und alles wunderbar. Es steht auch so kurz was über Böden, aber ich glaube, darum geht es gar nicht primär.
Und aus welchem Gebiet?
Aus Rheinhessen.
Aus Rheinhessen. Aber es verkauft sich wahrscheinlich gut, weil irgendwie Joko und Schweighöfer.
Genau, und es ist auch ein sehr guter Social-Media-Auftritt und der Wein ist ja auch nicht schlecht. Also der Wein ist nicht schlecht.
Aber es ist jetzt schon,
Also Wein kostet 10,90
Euro. Er schließt den Mund.
Ja, genau. Und du möchtest nicht, was kostet er?
10,90 Euro.
Ja, aber du, wie das so irgendwie mit so einem, aber es ist einfach, nee. Boah, wenn du jetzt, und wenn du jetzt, je länger im Wein, riech mal.
Aber ich glaube, die Leute, die jetzt dieses Paket kaufen und das probieren, glaube ich, die das sich ein bisschen mit uns beschäftigen und schon länger dabei sind, ihr werdet das schmecken. Das ist
ja
so. Man wird ja verdorben, der Geschmack. Du trinkst dich dann nicht mehr runter, ne? Also wenn du einmal 15 ausgegeben hast, trinkst du.
Also es geht ja immer die Wahrheit, wenn du was Gutes trinken kannst, warum sollst du was Schlechtes trinken?
Ja, aber die viele Leute, dafür brauchst du aber natürlich den, also ich sehe das immer, wenn ich mit meinen Eltern essen gehe, ja, die mögen halt sehr, sehr gern, also ganz rustikale Küche, so, was ich, Blockhaus. So. Oder mit meinem Schwager zum Beispiel, der auch so, wenn du mit dem jetzt in ein bisschen besseres Restaurant gehst, ist für die keine Erfüllung. Verstehst du die? Genau. Weil die denken, das schmeckt aber nicht wie sonst. Das schmeckt mir irgendwie nicht. Ja. So. Ja. Und dann sitzen die da und dann sagt mein Schwager gern, was hat das jetzt gekostet? Irgendwie 3 Gänge, 60 Euro?
Das esse ich nicht ab.
Ja, aber es ist irre, aber es ist den ja nur.
Satz kennst du auch, ne?
Aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Erfahrung letztendlich, oder?
Ich habe früher immer versucht zu erklären. Damals gab es noch in Altona die wunderbare Pizzeria Mamma Mia.
Ja.
So. Ja. Ich war dort mit den Betreibern gut befreundet. Und die haben, wenn sie sich gekannt haben, auch wirklich schöne Sachen gemacht. Da konntest du eine gute Pizza essen, aber der hat auch mal Zicklein aus dem Pizzaofen auf geschmortem Fenchel serviert und sonstiges. Boah, ist das. Aber wenn das dein Erfahrungshorizont, und dann hast du da einen wunderbaren Chianti, es gibt ja Chianti und Chianti, es gibt hervorragende Chiantis, getrunken hast, einen schönen Abend für relativ sehr günstiges Geld. Mhm. Und dann denkst du, Menschenskinder, das ist die Erfüllung. Wenn du dann, damals war noch Schwarzwaldstube im Bayersbronn, die Krönung der deutschen Küche. Wenn du dann von dorthin zu Schwarzwaldstube hingesprungen, kriegst du nicht. Das kriegst du nicht hin. Das heißt, Essen und Trinken ist Theorie und Praxis. Das muss man so. Es gibt ein wunderbares Buch, die Kant-Gens-Rehberg-Kontroverse über die goldene Regel, das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nichts für die Praxis. Mhm. Und das sind so Dinge, man muss sich heranessen, man muss sich herantrinken. Und ihr habt ja recht, das Geld ist natürlich entscheidend und wenn wir 3,50 Euro oder 3,70 Euro im Schnitt ausgeben für Wein, dann ist da viel Luft nach oben. Es gibt aber auch noch Schätzlein für 10 Euro. Ja? Man muss sie aber finden. Das heißt, das ist nicht die Regel. Man muss sie finden und dann ist das großartig.
Mhm. Aber ich habe jetzt gerade mit einem mir sehr nahestehenden Weinhändler gesprochen, der importiert jetzt Weine aus Spanien und arbeitet viel auch für die Edeka zum Beispiel. Mhm. Der hat dann gesagt, mit dem ich jetzt gesprochen habe, der hat der letztes Jahr bei mir 500.000 Flaschen Wein gekauft. Jetzt, ne, und jetzt in diesem Jahr.
Bei dir 500.000?
Nein, ja, an diese Edeka-Gruppe.
Ach so.
Muss ich den Namen nicht sagen, es geht gleich. Und dieses Jahr 100.000 Flaschen weniger. Also 400.000. Das ist natürlich sehr viel, 100.000, die ja produziert wurden und irgendwo stehen. Und dann habe ich gesagt, warum ist das so? Und dann hat er gesagt, das hatten dann mir dort erklärt von der Einkäuferseite. Früher haben die Leute 2,99 ausgegeben und jetzt geben sie nur noch 2,49. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt so, ey, wie viel musst du trinken? Bei 50 Cent pro Flasche, wenn du jetzt sagst, trink 2 Flaschen in der Woche, was vielleicht gar nicht so wenig ist. Also trinke ich 8 Flaschen im Monat, also sind es 4 Euro. Also wo ist deine Prio, wenn du diese 4 Euro nicht woanders herholst und beim Wein quasi dann sparst? Aber der sagt, das ist das, die Menschen haben weniger Geld und beim Wein wird dann genauso gespart wie bei allen anderen Sachen.
Wobei das interessant war, das haben wir ja gesehen, irgendwie Ende vergangenen Jahres, da hatten wir ja die Kollegen von Gut Orgau hier und das waren ja relativ teure Weine. Ich glaube, die Flasche kostete 40 Euro.
Ja, dazu oder na, bei 30, glaube ich, fängt es an bei Gut Orgau.
Ja, aber es war so, ich glaube, das Paket kostete 4 Flaschen, ja gut, hast recht, war 145 Euro. Was Interessante war, am Tag der Ausstrahlung waren die Einzelweinflaschen bei unserem Partner Habesco schon verkauft. Mhm. Das heißt, es gibt schon auch Leute,
ja, das
die...
das gibt es ja auch.
Es gibt auch Leute, die... Dann das, okay, komm, dann mach irgendwie jetzt hier einmal richtig und dann trinkst du ja, das ist ja auch unser Ziel zu sagen, dann trinkt man halt weniger. Aber dann, oder man muss ja auch nicht jeden Tag essen gehen, aber wenn dann...
Besser.
Besser, genau.
Ja, und Wein ist natürlich ein spezielles Thema. Wein muss nicht sein. Ja, und ist ein Genussmittel. Und wenn du wirklich mit jedem Euro sparen musst, dann ist Wein natürlich eine Nummer, wo du gerne drauf verzichtest, beziehungsweise den Standard nach unten fährst. Aber ich glaube, ohne dass man dann Leute ausgrenzt, das muss dann nicht der Gedanke von so einem Podcast sein.
Nee, genau.
Sonst, es geht doch darum, die Schönheit dieses Genussmittels zu sagen. Ihr habt da eben auch den Ernährungsdoc Riedel da drin, der schimpft natürlich für jeden Tropfen, wo ich dann... Ich habe ihn mal provoziert auf einer Bühne, wo wir gemeinsam waren. Und er so, Herr Dr. Riedel, was haben Sie gegessen? Sagte die Moderatorin und so. Dann hat er aufgezählt, wie viele Nüsslein er am Vormittag gehabt hat und das. Und dann noch den guten Quarktrink dazu und was weiß ich. Und dann, Herr Rach, was haben Sie da? Da sagte ich, jetzt muss ich dem auf dem Zahn füßen. Ich habe ein super Brötchen heute Morgen gehabt. Und ich habe so einen Schlag, der hat so einen tollen Schinken gemacht. Der ist ja keine zusammengesetzte. Richtig schön Schinken und hinterher noch Käse dazu und ein schön schwarz. Und der Riedel saß nur da, hat so den Kopf geschüttelt. Dann sage ich, sehen Sie, genau das wollte ich jetzt erreichen. Wenn wir nur über Verbotskultur und was haben, kriegen wir die Leute nicht. Wir kriegen sie nicht mehr. Er hat ja vermutlich wissenschaftlich gesehen recht. Aber unser Leben hat so viel mehr zu bieten und der Lustgewinn und die Intensität, die wir da haben, die geht nicht nur über das rein wissenschaftliche Aspekt. Das muss darüber hinausgehen. Wir brauchen eine Allgemeinbildung dazu, aber eher über weiße Mehle und Zucker und sonst was. Aber ich erinnerte mich bei dieser Diskussion mit ihm, ich sage, Menschenskinder, ich bin doch vollkommen einer Meinung, aber wir haben gesehen, was mit Robert Habeck passiert ist. Das Heizungsgesetz ist genau dasselbe. Wenn ihr Ernährungsdocs jetzt nur noch diese Keule rausholst und den Leuten sagst, ja, aber wir haben ja immer Rezepte, die sind so toll und gesund. Sag ich, das will aber keiner so lesen. Das will keiner so lesen. Wir müssen die Bildung dahin bringen, dass es einhergeht. Aber nee, das muss ein bisschen Hedonismus dabei.
Genau. Und da gibt's gerade eine neue Studie, dass Menschen, die etwas, also ein bisschen dickeren Bauch haben, also ein bisschen, ne, so, die vielleicht nicht gesünder sind als andere, aber viel zu sozusagen das einhergeht damit. Und das ist ja dieses Thema, was haben wir ja oft die Diskussion mit ein, zwei Hörerinnen und Hörern, die sagen, wer war denn hier, der gesagt hat, ich kann nicht genießen? War ja auch schon mal jemand. Also Menschen, die hier in diesem Podcast, Philipp Westermeier sagt, wisst ihr was, ich würde so gern genießen können, aber ich empfinde keinen Genuss bei Dingen, die ich mache. Das ist ja eigentlich fast viel schlimmer, als wenn du da ein bisschen übergewichtig bist. Jetzt hast du uns hier einen Riesling mitgebracht, kann man das sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Aber das wird jetzt schwer.
Aber wie findest du ihn?
Ich habe ihn noch, ich habe erstmal nur gerochen. Ja. Hast du schon getrunken?
Ich habe einen kleinen Schluck. Hat eine ganz leichte Petrolnote. Würde fast für Rheingau sprechen.
Also ein ziemlich junger Wein.
Ja, aber das ist jetzt schon mal ein Unterschied.
Ja.
Das kann man schon mal sagen.
Ja. Hoffentlich. Hm.
Das ist schon mal...
Hat aber auch eine vernünftige Restsüße. Jedenfalls.
Ja, ist
Pfirsich oder was ist das? Pfirsich, was würdest du sagen? Was ist das? Pfirsich oder?
Ja, schon ein bisschen Steinobst, mehr als Apfel.
Extrem frisch. Das war das eben, das ja. Der Grauburgunder
war. Also der Zuckergehalt ist ziemlich gleich beim anderen Wein.
Das
genau.
Merkt man ja.
Aber krass, ich finde, es schmeckt natürlich nicht so aufdringlich wie der erste und nicht so püschig.
Weil er eine Säure hat. Ne?
Ja.
Das ist eine gute Balance, die er da drin eigentlich.
Aus Deutschland dann?
Mhm.
Aber.
Also,
ich finde, oder? Das ist, also.
Man merkt, das ist
wenn er jetzt
nicht viel Alkohol, also ist ziemlich leicht, ne? Das merkst du
auch. Hat er 10, 11 Alkohol?
Nee, das glaube ich nicht. Also, nee, hat er nicht, aber ich glaube, 11,5 hat er.
Okay.
Aber dem Wein fehlt dann, dem fehlt der Alkohol nicht.
Nee,
also, du vermisst jetzt nicht irgendwie.
Aber er bleibt. In der Mundhöhle, er geht nicht in den Gaumen mit hinab. Er hat dann am Ende einen Bitterton, den ich noch nicht einordnen kann. Geht es euch nicht so?
Ist er aus dem Saarland?
Aus dem Saarland weiß ich nicht, aber von der Saar.
Von der Saar?
Von der Saar, von der Saar? Kann das schon sein, ja.
Also ist es von Günther Jauch.
Ja.
Ortega.
Ja. Ja. Hm. Also ich habe diesen Bitter, diese leichte Bittermandel. Ich mag das immer, Christian, weil ich finde, wenn du das nicht hast, sehr häufig fehlt dir dann Spannung. Ich finde, diese Bitterkeit gibt Spannung am Gaumen. Weißt du, wenn das so ganz so limomäßig wegläuft und diese Spannung, dann ist das finde ich noch schneller vorbei. Ne? Also dann ist der Wein noch kürzer.
Aber interessant, ich finde, ist er alkoholischer als sonst die Weine? Ich hatte die Weine von Jauch so, deshalb dachte ich so 10%, 11%, wie viel Alkohol hat er? Hat er in dem, kann gerade nicht sprechen.
11,5 habe ich gesagt.
11,5, ja. Okay.
Ja, und ist es ein Kabinett oder was ist es?
Oder? Es ist ein Lagenwein, den das Weingut für mich abgefüllt hat. Hm. Den gibt es einfach auch gar nicht.
Hast du das mit Günther Jauch so in einem der Podcasts mal besprochen? Nee,
das haben wir irgendwann besprochen. Also 12 hat er. Also er ist nicht von der Saar, sondern von der Mosel.
Ja, von der Mosel, okay.
Genau. Ja. Und zwar aus dem Bockstein, eigentlich eine seiner bekanntesten Lagen, alte Reben, die bei Günther ja auch immer mindestens so alt sein müssen, wie er selber ist. Das hat er auch dazu gesagt. Und wir haben das jetzt einfach ganz norddeutsch zuverlässig Kellermeister-Edition genannt. Aber es gibt es sonst quasi nichts. Wir haben alles gehabt.
Und ist aber auch nur 23er oder ist das?
Nee, das ist ein 21er.
21er.
Aber es gab nur 430 Flaschen oder so.
Och, krass.
Das ist wirklich eine ganz kleine Zahl. Und ich war ganz happy, dass er gesagt hat, nee, machen wir für euch, wenn du Spaß an dem Wein hast. Und ich habe Freude an dem Wein. Ich habe auch am Anfang so ein bisschen diese Tankstelle, Christian, die du sagst, so ein bisschen diese leichte Petrol, die so der in der Reife kommen kann, vor allem im Elsass und im Rheingau. Ja, ja,
genau.
Aber der Wein ist ja tatsächlich de facto noch recht jung. Wir haben uns entschieden, das im Korken zu machen, weil wir gar nicht jetzt quasi in dieser wertigen, grünlichen Flasche die Schraubverschlussflaschen hat und auch jetzt quasi diese kleine Menge nichts einkaufen wollte. Und ich freue mich eigentlich sehr über diesen Wein, weil ich finde, er ist ein super Beispiel für nicht staubtrocken, also ich tue mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, Christian, so mit diesen ganz trockenen Mosel-Sachen tue ich mir ein bisschen schwer.
Ja, es gehört da nicht hin.
Ich finde, es wirkt ein bisschen befremdlich. Ja. Du hast völlig recht. So. Ja.
Und das bin ich, das ist auch eine Modeerscheinung gewesen, dass man plötzlich den Restzucker komplett abbauen ließ. Mhm. Und weil man eine Philosophie damit verbunden hat, aber nicht mehr sagt, okay, lass es uns hier stoppen. Und dann hat er eine wunderbare Kombination, einen wunderbaren Schmelzer drin. Und mich, vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt, mich stört dieser Bittermandelgeschmack gar nicht. Mhm. Er ist nur deutlich schmeckbar. Ne? Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Und dass er mit 21 schon diesen Anklang von Petrolnoten, was er immer das oxidative Moment eigentlich betont, hat, das ist erstaunlich. Also so, aber vielleicht ist es dem geschuldet, dass es halt ein Lagenwein ist.
Mhm. Aber an sich kannst du den in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 20 Jahren trinken, oder?
Ganz bestimmt.
Sollte.
Ja, ganz bestimmt auch.
Ja. Aber nützt ja nichts, weil es gibt ja kaum Flaschen. Das heißt, wenn man jetzt nach dem alten Motto geht, ich kaufe mir jetzt 2 Flaschen, selbst die kriegst du wahrscheinlich nicht.
Aber was ich eigentlich damit sagen will, vielmehr ist diese Botschaft, und er war nun schon bei uns, und du hast ihn bestimmt auch schon kennengelernt, das ist jetzt ja, also von Otegrafen ist ja nicht, dass er seinen Namen hinhält, um irgendwie damit Geld zu verdienen, sondern er hat, das wie die Jungfrau zum Kind, zu diesem Weingut, das er immer im Familienbesitz war. Und er stellt sich hin, er ist auf der Messe, er sagt immer, er ist kein Winzer, aber am Anfang hat er das abgelesen, die Analysewerte, und mittlerweile weiß er das, er steht da voll dahinter, du siehst ihn. Und das ist ja ein anderer Ansatz, als dass ich sage, ich habe irgendeinen Abfüller.
Das stimmt.
Bon Jovi geht auch durch Südfrankreich bei der Ernte mal 2 aber Tage und die Kamerateams sind dabei. Ja. Aber er macht natürlich den Wein, hat er damit überhaupt nichts zu tun.
Ich habe das Gefühl, bei Joko und Schweighöfer, das ist doch einfach nur, ob die sich dafür interessieren, ist ein Gag, gibt deinen Namen dafür.
Ja.
Es gibt auch die Jokolade und sonst was alles, aber.
Also ich kenne ja auch natürlich, aber ich kenne nicht jetzt so gut, aber ich würde mich trotzdem aus dem Fenster lehnen in seine Zeit vor Erwerb des Weinguts und nach Erwerb. Das war für ihn in Zeitenwende. Er hatte früher immer den Ruf, und damit erzähle ich keine Geheimnisse, den Igel in der Tasche zu. Und die Winzer ist eine ganz eigene Community, eine ganz eigene Lebenseinstellung, eine Lebensfreude, eine Intensität, was die haben. Und das ist so, ich glaube, diese Intensität, was diese Winzer, auch die jungen Winzerinnen,
was die da an den Tag legen, das hat ja, das hat ihn so, ich glaube, er verbringt heute mehr Zeit da auf dem Weingut als auf seinem wunderschönen Haus auf Sylt.
Man muss ja sagen, das sind ja alles Leute, die extrem großzügig auch sind, die überhaupt das glauben, oder?
Und untereinander und ja, sich helfen und das, das heißt nicht, der ist schon viel, gar nicht. Das ist wirklich eine Community, die fantastisch ist und die eine ganz eigene Lebenseinstellung hat und das ist so toll und ich glaube, dass Günther Jauch das bis zu dem Zeitpunkt, deswegen würde ich das Leben da bei ihm so einteilen, nicht gekannt hatte. Und er war, es spielte da keine Rolle, dass er Günther Jauch ist, ne? Und er hat den, das beim Schopf gepackt und ist auf die Messe und sich dorthin und hat Klinken geputzt, auf Deutsch gesagt. Und das gehört dazu. Ja, natürlich ein riesen PR-Vorteil über seinen Namen. Aber wenn das Zeug irgendwann nichts taugt, taugt es nichts. Ne?
Genau.
So ist das.
Ganz genau.
Aber es stimmt, das ist so ein bisschen, das erinnert mich immer an meine Lieblingsgeschichte von Michael. Da waren wir ganz am Anfang des Podcasts und dann kam Corona. Und ich saß irgendwie mit der Familie im Ferienhaus fest, wir jetzt übertrieben gesagt, das wäre ja auch schön und so. Und fragte dann Michael, wir sitzen hier oben und wir müssen uns das hier schön trinken. Ich schick dir mal, hast du mir 18 Flaschen Wein geschickt und so, ne? Bin 2 Jahre hinterhergelaufen, bis er mir endlich meine Rechnung geschickt hat. Also das ist so, ich finde, das ist so typisch für diese Branche, dass das gar nicht so gefragt wird. Das ist auch, ich finde auch die Eitelkeit in dieser Branche ist nicht besonders ausgeprägt.
Das hat er uns ja selber auch schon gesagt, dass er viel lieber mit Weinmenschen als mit Medienmenschen zusammensitzt.
Ja, aber erst wirklich, deswegen würde ich diese Zeitrechnung da so machen. Mhm. Und wie gesagt, ne, wir haben es natürlich ein paar Mal gedacht, aber es ist nicht so bei irgendwelche Zirkel gar nichts. Mhm. So, aber das ist ein Öffner für ihn im Leben gewesen, wo er andere Schwerpunkte, glaube ich, gefunden hat. Und in der Medienbranche ist diese Bussi-Gesellschaft, die ist bei den Medien überhaupt nicht. Mhm. Aber die mögen sich oder die sagen auch mal, Mensch, das ist ein Scheißdreck.
Und die finden das ja auch toll, wenn die anderen tollen Weine haben. Die probieren ja noch andere Weine.
Genau, und der hat mit Roman Niewodniczanski, der auch schon bei uns war, mit Van Volksem, ne? Also hat er ja auch in der Ecke quasi auch jemanden, der Dinge bewegt, der Dinge verändert und der dieses aus dem verstaubten Möselchen quasi hineinholt in eine international anerkannte, renommierte Stilistik, die hochbewertet ist.
Und. Wo auch jemand ist, wo man dann von draußen natürlich sagt, naja, der hat ja auch Geld geerbt und bla bla bla. Was aber da überhaupt, und kann man nur sagen, bravo. Ja. Gott sei Dank setzen die das Geld, was sie haben, so ein und tun dann da was, auch für die Natur natürlich, weil in dem Moment, wo du das alles zurückfährst und wieder intensivierst und auch in die Gebäude investierst, wo du sagst, das sind großartige Sachen. Oder Klaus-Peter Keller natürlich als Speerspitze dann, so, das ist natürlich die tolle Sache. Ne?
Kostet?
Kostet 25 Euro.
Ist auch aber ein Stieg.
Ja. Oder? Was heißt, noch gestiegen? Ja, das ist ja.
Ich weiß, das erste Mal, als sie auch da war, bei uns war das alles unter 5 Euro.
Nein, das stimmt nicht. Nein, das stimmt. Nein, die großen Gewächse kosten auch auf jeden Fall mindestens 35 und der Einstieg ist Max.
Das ist ein Lagenwein, hast du gesagt, ne?
Genau. Ja. Und das sind alte Reben und die sind jetzt mal schon auf jeden Fall über 60 Jahre alt. Ja, ohne dass ich jetzt.
Geerntet und steiler.
Ja, das sowieso. Und ich finde eben, ja, also ich mag das. Ich bin stolz, dass wir so diesen Wein haben. Ich könnte mich da reinlegen. Und das ist also auch so als Zwischenwein oder bei so einer Verkostung mal zu sagen, jetzt brauchen wir alle mal ein bisschen Gaumen, ein bisschen frisch machen, wieder nicht so viel Alkohol. Und
Christian, wir müssen ja sagen, wir haben jetzt 2 von 3 Weinen auch mit den Prominenten erraten. Beide zusammen. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ne?
Wie ist es denn eigentlich, Christian? Kannst du irgendwo hingehen in ein Restaurant, ohne dass du, also quasi, kannst du den normalen Restauranterlebnis, kannst du so ein normales Restauranterlebnis haben?
Nein.
Okay.
Also das ist einfach eben, aber immer Respekt und freundlich. Und wenn man mich dann im Restaurant fragt, dann versuche ich diese Frage zu interpretieren, ist es eine ehrliche Frage oder ist es die Frage, es war doch hoffentlich alles. Und diese Frage, es war doch, sage ich immer ja. Und so, wenn es ein ehrliches Feedback sein will, und dann sage ich, Menschenskinder, auf das Kaisergemüse hättet ihr verzichten können. Und egal.
Versuchen die Leute dann mehr zu machen, wenn du da bist? Also wollen die nochmal besser sein, als sie es?
Ich kann, also was ich natürlich über die ganzen Jahre gelernt habe, ist, dass ich es mir machen lasse, noch einen Gang und noch einen Gang, das will ich. Sondern ich sage, pass auf, ich habe noch keinen Hunger heute. Nur bitte. So. Und das geht, weil wenn man sich bemüßigt fühlt, jetzt da zu demonstrieren, dann ist das kein schönes Erlebnis mehr. Das ist ja nett, wenn du mal einen Kaffee dann zusammen noch trinkst oder ausgegeben bekommst, aber darum geht's gar nicht.
Aber ich habe das Gefühl, dass mir, egal wo in Deutschland, unglaublich viel Respekt oder in Österreich auch Respekt gegenlegt und die Leute das dann schätzen, wenn sie das.
Ja, weil sie auch gesehen haben, was sozusagen, du warst ja der Erste in einer langen Kette von Restaurant-Tests und wenn man guckt, was aus diesem Genre, das ich früher sehr geliebt habe, was daraus in der Zwischenzeit geworden ist, dann denkst du irgendwie, gibt es eigentlich noch eine Imbissbude, wo nicht irgendein Restaurant-Tester mal sagt, um Gottes Willen.
Du wolltest Leute nicht auflaufen lassen, du wolltest ihnen helfen.
Genau.
Und das ist dann natürlich ein ganz anderer Ansatz. Das ist ja keine populistische Geschichte, sondern und du konntest du denen auch helfen? Also gibt es da noch...
Da musst du die Hilfe definieren. Also erstens der Auftrag, zweierlei. RTL sagt, wir machen Unterhaltungssendung. Ich sage, wir machen draußen eine Wirtschaftssendung. Und deswegen, ich habe zum Beispiel zweimal den Ernst-Schneider-Preis für die Sendung bekommen. Das ist der renommierteste, das ist der Preis des deutschen Mittelstandes für die beste Wirtschaftssendung im deutschen Fernsehen. Zweimal gewonnen.
Wow.
Und so. Und wenn du jetzt wie vor zwei Jahren mal die Telekom oder die Online irgendwie mal so einen Bericht geschrieben hat und dann fragt so ein kleiner Journalist, Herr Rach, wir müssen mit Ihnen sprechen. Ich sage, ihr müsst gar nicht mit mir darüber sprechen. Macht eure Aufgabe und dann ist gut. Die Geschichten sind so vielfältig gewesen, wo du eigentlich nur in der Tiefe verstehst. Bei der Großzahl der Menschen, die sich da beworben haben, wo ich dann auch war, ging es darum, wieder Respekt. Und ich habe ja dort, wo dann großen Ohren im Bild waren oder wo die Maurerspalte zu sehen war, habe ich, weil das hat damit nichts zu tun gehabt. Und bei vielen war es so, dass ich gesagt habe, auch off records, pass mal auf, wenn wir das gemacht haben, wirst du ein halbes Jahr lang ein Boom haben. Du nimmst jede 10.000 Euro, um die Schulden zu tilgen. Jede 10.000 Euro. Und dann hörst du auf, weil dann kannst du von den 100.000 minus bist du dann weg und du kannst einfach du wirst nie Gastronom oder Gastronom.
So, okay, ja. Okay.
So. Und viele haben leider dann erstmal ein VW Passat Kombi mit Komplettausstattung bestellt und dann hat doch 4 Kilometer weiter der kleine Eckladen, den haben wir noch übernommen und so, weil sie erfolgsbesoffen waren, eine Menge dieser, es sind bestimmt 10 Leute nicht mehr am Leben. Auch das wurde nicht dann weggemacht. Und es gab Leute, die, ich habe heute noch Kontakt mit denen, die nach wie vor dankbar sind. Es kann nicht alles gelingen. Ich habe mal eine Untersuchung machen lassen, die normale Verweildauer eines Restaurants. Das ist herausgekommen, ist maximal 15 Jahre. Wenn ihr mal die Augen zumacht, du bist ja Bremer, ne?
Nein!
Nee, bist Hamburger.
Bist du irre?
Also, bist
irre. Ach, du bist so.
Aber mal,
können wir das rausschneiden?
Die Bremer Weser-Kurier.
Mach mal die Augen zu und überleg mal, was vor 20 Jahren in Hamburg, was es dafür gab und was es davon heute noch gibt.
Ja. Da gibt es aber noch einige, muss man sagen. Aber du hast natürlich recht, es gibt ganz viele natürlich nicht mehr.
Die nicht mehr. Und es, Ausnahmen, familiengeführte Restaurants auf dem Land oder Hotelrestaurants in guten Lagen. Das ist eine Ausnahme. Ansonsten, wenn du durch die Innenstadt gehst, es gibt nichts mehr, was sie lange hält. Das heißt, das habe ich wirklich also empirisch untersuchen lassen, musst du wissen, wenn du dann diese Kurven machst. Und ich glaube, es ist immer gelungen, den Leuten die Ehre wiederzugeben. Und das ist
ja toll.
Und wir haben so zwei, und es ist wirklich eine Mann-Frau-Geschichte gewesen. Und da kann man natürlich jetzt dann gleich wieder draufhauen und sagen, ja, Männer um Hilfe gebeten haben. Und dieses archaische Gefühl, nicht mehr der Ernährer zu sein, nicht mehr der Beschützer der Familie zu sein, der Versager zu sein, weil sie es so geübt haben, weil der Vater, der Großvater das so gesagt hat, das war die Wahrheit im Kopf. Und jetzt, was war da das Ergebnis? Keine Briefe mehr öffnen, weil wenn ich die Briefe nicht öffne, existieren sie eigentlich nicht.
Gute Idee, ne?
So, dann die Rechnung, die ich nicht schwarz auf weiß habe, die gibt's nicht. Und so das Wort Rakete, Rakete gibt es erst, seitdem das Wort Rakete gibt. Und so muss man das sehen. Das heißt also, dieser, ich sage immer, der Grauschleier des Nichtwissens, nicht wissen wollens bei den Männern, den zu durchbrechen, war so viel schwieriger als bei Frauen. Die Frauen waren da viel leichter händelbar, weil die Frauen haben nach dem Retter gesucht. Und die waren unglaublich zugänglich für Ideen.
für, die waren offen, die waren wissbegierig, sag mal übertrieben, die wollten jemand haben, der mit dem weißen Pferd kommt und sie rettet, wirklich so plakativ, auch wenn das viele dann heute, weil auch gelernt. Und das hat aber in der Regel sehr viel besser funktioniert, weil sie gesagt haben, ich mache so viel, was du da vorschlägst. Und ich habe versucht, immer so zu agieren, was würde ich tun, wenn es mein. Das war die Prämisse.
Wie lange gibt es die Hanse noch schon?
21 Jahre.
Ja. Guck mal. Naja, aber welches Restaurant hat mit.
Nein, du hast ja, das gibt's auch, es gibt auch Untersuchungen über die Verwaltung oder den Bestand von Firmen.
Ja.
Nicht viel besser.
Ja, ja.
Also man denkt immer so aus Deutschland, oh, die Firma ist 100 Jahre, 120, 130 Jahre alt. Die meisten Firmen verschwinden innerhalb von 10, 15.
Ja.
Wie hast du noch einen vierten Wein?
Ja, was mich interessiert ist, jetzt weiß ich, dass du einfach dass du schon sehr gerne Wein magst und auch gute Sachen und das zelebrieren kannst. Gehst du da noch viel essen oder machst du dann doch lieber selber, weil dich die Weinpreise in Restaurants nerven, weil die Leute gar nicht diese gereiften Weine haben, weil alle nur den aktuellen Jahrgang kaufen? Wie sieht's da aus?
Ja, wenn die Leute wie du so eine Nachzahlung an den Nebenkosten haben, wie sollen sie in Wein investieren und zum Beispiel den Wein in der Subskription kaufen und dann liegen lassen? Das ist ein Kapital, was nicht arbeitet und haben das gnadenlos mit diesen Dingen natürlich. Das heißt, es gibt sehr wenige Restaurants, die keinen Sponsor haben und trotzdem eine gute Weinkarte haben. Und ich erwarte aber auch nicht in Wein von 1995 auf der Karte. Es gibt hervorragende Weine. Ich habe gerade bei Weihnachten verschenke ich gerne ein bisschen Wein und ich habe eigentlich schöne Dinge. Aber dann hat ein großer Händler hat angeboten 2009 Chateau Couffran Haute Médoc, wunderbarer Jahrgang, schön gereift für 26. Wo ich es verschenke, habe ich eine Flasche aufgemacht. Hervorragend. Natürlich ist 26 Euro, das ist aber dann wieder die Günther Jauch Nummer dann da. Viel, viel Geld. Aber wenn
für ein Weihnachtsgeschenk ist es, ne?
Nein, und wenn du so einen Wein kaufst und wenn du es dann in Gastronomiebedingungen kaufen würdest, kriegst du auch noch ein paar Prozente dann da. Das kannst du hervorragend kalkulieren und dann hast du einen wunderbaren, gereiften Bordeaux auf der Karte, wo du sagst, boah, den machst du auf im Glas. Wunderbar zu trinken, der kann auch noch 10 Jahre da liegen. All das hat der, was in Bordeaux haben muss. Wo ich sage, es gibt das, aber du musst dich dann damit beschäftigen und auseinandersetzen.
Aber da probierst du das vorher, bevor du es verschenkst.
Ja, natürlich. Kann doch nicht etwas
verschenken. Hast du doch geraten, dass man nur Weine verschenken sollte, die man selber mag?
Das heißt, ja, das bin ich nach wie vor der Überzeugung.
Natürlich.
Ich glaube, dass es immer noch viele nicht machen.
Wahrscheinlich, aber jetzt ist es. Du hast natürlich jetzt, wir müssen schon mal nachdenken, Christian, er hat natürlich jetzt einen Bordeaux. Aber was ist denn ein Prominenter, der einen eigenen Bordeaux hat.
Bordeaux, okay.
Hast du ein Bordeaux?
Wissen wir nicht.
Erstmal ist es ein Rotwein schon mal, das kann man schon mal sagen.
An der Farbe erkannt.
Ha!
Heftiger Rotwein.
Ja.
Ein sehr also kräftiger gegen, Rotwein.
Spätburgunder spricht wahrscheinlich.
Ein Bordeaux.
Kein Bordeaux. Nee.
Also, oder ein ganz junger, aber von der Nase her.
Man sagt ja, was gegen einen Spätburgunder spricht.
Nein.
Und dann denkst du schon
von der Farbe, ja. Nee. Aber Christian, wie aufwendig kochst du denn zu Hause privat?
Meine Frau war gestern Abend, ich bin gestern erst zurückgekommen, ich war 9 Tage in Köln. Und dann sagt sie, oh, ich habe noch Karten für das Asianeum-Konzert im Michel. Hat eine Freundin, bin echt platt. Und mach du mal, so, jetzt kommt die Frage. Also ich war alleine, habe einen Rotwein aufgemacht, weil ich wollte ein Glas trinken. Und dann im Kühlschrank gab es noch etwas Kalbsleber. Dann habe ich Grillen gemacht, habe ein bisschen Spitzkohl runtergeschnitten, Spitzpaprika runtergeschnitten, rote Zwiebel und habe das dann auch Knoblauch und ein bisschen spicy Arrabbiata Gewürz. Habe das zusammen gegart. Die Leber getrennt gegart und dann Nudeln mit ein bisschen Kochwasser dort hineingemacht, drauf und Oliven. Das klingt aufwendig, geht aber so schnell von der Hand.
Klingt gar nicht so aufwendig erstmal, ne, oder?
Es ist, die Nudeln brauchen 10 Minuten und dann aber nochmal, also eigentlich 12 und die 2 Minuten zum Schluss mit dem
angeschmorten Gemüse und der Leber, die dann oben drauf kommt, bisschen gehackten Rosmarin und Petersilie dazu.
Das ist natürlich cool,
Christian,
dass du, das cool, wenn du selber der Koch bist. Also wenn du,
na, wenn du Leber im Kühlschrank hast.
Nee, zu Hause kommst.
Das hatte Bienen meine Frau.
Und, so, ja. So.
Und das war ein Glücksbringer.
Das glaube ich dir.
Und an Weihnachten durfte es ein bisschen aufwendiger sein. Mhm. Klar, das ist traditionell. Und da sind noch zwei andere, eine Köchin, eine wunderbare Freundin von mir war da, die auch bei Sternladen ist. Oder dann mein Schwager ist auch hervorragender Koch. Und aber nein, die halte ich raus. Warum? Weil ich möchte nicht am 24., wenn wir zusammen sitzen, dass ich dann erst da anfange, sondern der 24. ist für mich ein wunderbarer Tag. Ich bereite alles am 23. vor, habe immer alles am 23. vorbereitet. Dessert wird vorbereitet und eine Soße wird vorbereitet und es gab Blätterteig wird vorbereitet und all diese Dinge. Du warst
ganz entspannt, Heiligabend.
Ja, ganz entspannt.
Bisschen.
Nur noch schieben.
Also eine Frage der Organisation eigentlich.
Eine Frage der Organisation, ja. Und der Aufwand. Natürlich als Profi, wenn ich das dann ein Problem mit dem Aufwand hätte, wäre ich kein Profi gewesen. Und das interessiert mich dann gar nicht, sondern ich möchte es wirklich dann schön haben.
Und
versucht uns ein bisschen, merkst du, er versucht uns so ein bisschen zu verwirren.
Ich höre von vielen so quasi jetzt auf, so, was habt ihr Weihnachten? Ja, so, die sagen so, ja, Weihnachten wollte ich was ganz Besonderes ausprobieren, wo ich immer sage so, ich wurde auch von so einem Weinmagazin gefragt, so was, ist Weihnachten nicht die Zeit, dass man irgendwas mal aufmacht, wo ich sage so, nein, also Weihnachten ist die Zeit, wo ich das koche, was ich kann aus meiner Sicht, genau. Und wo ich das aufmache, was ich kenne, worüber ich mich freue.
Ganz genau. Nur, ich sage immer, auch in ganz vielen Sendungen oder Frauenzeitschriften immer, bitte, liebe Leute, macht nur das, was ihr könnt. Keine Experimente an Weihnachten.
Weil der Druck schon so groß ist, dass alles fröhlich
Stimmt
ist.
Stimmt euch ab, wer was essen will, aber es kann eigentlich nur das Highlander-Prinzip dann geben.
So. Ist es ein deutscher Rotwein?
Nein.
Es ist ein italienischer Rotwein.
Es ist ein Tick zu kalt gerade.
Ist italienisch?
Ich habe ihn etwas gekühlt. Jetzt ist er tatsächlich immer noch ein bisschen kalt, weil ich wollte, dass der Alkohol nicht der K.O.-Killer ist für diesen Wein, weil er relativ hoch ist.
Italienischer Wein?
Ja.
Ja. Ist er, ne?
Nein.
Ist er nicht.
Nee. Ist er nicht? Also hat er nicht so viel Säure, wie die meisten Italiener hätten. Er hat auch relativ wenig Gerbstoff, ist eigentlich sehr, sehr saftig, sehr, sehr fleischig, der Wein.
Ja.
Ich habe so ein bisschen, weiß ich, in der Nase eher, würde ich sagen, so fast Holder oder so, ein bisschen Brombeere, ein bisschen Vanille auch.
Und noch Säure. Nach Wein. Aber ich sehe nach wie vor auch schon einmal probieren, nicht im Bordeaux.
Ja.
So.
Ist auch richtig. Er kommt nicht aus dem Bordeaux.
Also er kommt nicht aus dem Bordeaux, aber kommt er aus Frankreich?
Auch nicht. Aber es ist eine Rebsorte, die auch vor allem in Frankreich.
Merlot. Kommt.
Nee.
Vor allem, was ist. Also es ist ja dann auch kein deutscher Prominenter, oder doch?
Nein, kein deutscher Prominenter. Ein Schweizer Prominenter.
Ja. Welche Dings, wie heißt der?
Der Weinmacht.
Ja.
Der eigentlich ein Musiker ist.
Ja, DJ, ich wollte gerade sagen. Der heißt ja nicht DJ Ötzi, sondern heißt, wie heißt der andere? Oh, scheiße.
Schon ein älterer, ja.
Ja, der war
schon. Kein DJ.
Nein, aber
Musiker.
Ein Musiker. Ein
Elektromusiker.
Ja, der war bei mir im Podcast. Ich weiß den Namen nicht, du weißt.
War ein Duo früher.
Nein, der war der mit dem, wie heißt der denn?
Das ist gar kein Prominenter, weil man ihn gar nicht so kennt. Wobei Axel wird das richtig feiern, weil ich mit ihm schon mal drüber gesprochen habe.
Wieso? Wer ist es?
Der Winzer ist Dieter Meier von Yellow.
Ach so, okay. Nee, dann ist
und
was
anderes. Der macht diesen Malbec mit Cabernet Sauvignon in Mendoza in Argentinien. Und der heißt Puro Gran Corte. Aus dem Jahrgang 2021, also das hast du natürlich gleich völlig richtig gesehen. Ich war ja vor 3 Jahren in Mendoza. Das ist auch Frankfurt, Buenos Aires ist die weitest entfernteste Entfernung, wie man einmal fliegen kann von Europa. Und dann haben wir dann 6 Stunden gewartet. Ich glaube 13. Und dann haben wir 6 Stunden gewartet, um dann nochmal 2 Stunden nach Mendoza zu fliegen. Und dann sind wir nochmal 3 Stunden mit dem Bus von Mendoza ins Valle de Uco gefahren. Damals zu Bodega Salentine, wo ich mit dem Pepe Galante den Podcast gemacht habe, als ich da
also zugeschaltet war.
Genau, zugeschaltet war. Und das ist ja schon relativ hoch und deswegen haben die Weine schon auch noch eine gewisse Frische, ehrlicherweise. Aber die sind natürlich auch der, es hat 14,5 Alkohol. Das ist, wenn das zu warm ist, dann killt dich das. Dann, ja.
Vermutlich der Alkohol.
Das ist wahrscheinlich bei vielen so.
Ja,
ja, ja, genau.
Ja, ja.
Aber es wächst so auf 1000 Meter Höhe, ne? Also das ist schon relativ hoch. Und er ist sehr umtriebig, der Dieter Meier. Ich habe ihn auch schon kennengelernt. Er beschäftigt sich auch sehr mit dem Wein. Er ist viel da vor Ort. Diese Puro-Sachen, die sind auch bekannt. Ich habe es probiert. Das ist eines der für mich besseren, ist mittlerweile auch biozertifiziert, was ich immer ihn hoch anrechne.
Ich wäre nicht drauf gekommen.
Nee. Ja. Du hast es so gesagt, aus einem Duo.
Das ja, war ja, richtig. Yellow, ja, ja.
Yellow. Ich hätte jetzt, ich komme die ganze Zeit noch drauf, wie der Typ heißt, ja. Wenn ich meine. Furchtbar. Und jetzt machen wir nochmal zum Abschluss. Bin ich gespannt.
Also die Flasche kostet 15,90.
Oh, und das kann ich noch dazu sagen.
Kann man gut, aber den kannst du gut verkaufen, dann,
ja.
Finde ich.
Ja.
Ist anständiger Wein. Und, aber gut, ihn zu kühlen, er war jetzt zu kalt.
Ja.
Aber ihn, ich sag mal, auf 16 Grad zu haben und dann kommt er hoch, dann ist es, glaube ich, ganz normal.
Ja.
Ne?
Ja.
Und jetzt war Christians Idee ja nochmal zum Ende Don Bon Jovi,
ja.
Weil du was erwartest? Was erwartest du?
Dass er die Fehler oder seinen eigentlichen Charakter mit jetzt 2-3 Grad. Grad
weniger.
Okay. Nee, mehr.
Mehr, stimmt. Also mehr.
Mehr, also. Okay, genau. Das tut mir einen Gefallen und veniert dir einmal einen.
Ja, 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 ja.
Also, Christian, ich habe, als ich auf dem Schiff war, als wir den Podcast auf Publikum aufgesetzt haben, habe ich eine Frage gestellt an unseren Gast. Die mochte ich so sehr, darf ich sie dir auch stellen? Was wäre deine Henkersmahlzeit?
Also, oh, meine Henkersmahlzeit.
Das ist eine sympathische Frage, Herr. Ja.
Nein, also was?
Heißt ja die letzte.
Ja. Was also, magst du so gerne essen, wenn es die letzte Mahlzeit ist deines Lebens, wo du sagst.
Es ist eine fiktive Frage, ich antworte fiktiv. Den Dippelappes meiner Oma. Dippelappes ist ein saarländisches Nationalgericht. Das sind Kartoffeln rum und dumm, würde man da sagen. Das heißt, man reibt die Kartoffel eigentlich wie beim Rösten.
Letztlich.
Man reibt die Kartoffeln eigentlich wie bei einem Rösti.
Ja.
Da gibt es Lauch dazu, Dörrfleisch dazu. Also ist eigentlich geräucherter Schweinebauch. Und dann wird das in einem gusseisernen Bräter mit Schmalz gebraten, mit Deckel. Dann tropft das Wasser natürlich rein, gart die Kartoffeln. Und dann wird der immer rum und dumm gedreht, heißt das. Also immer
in dem eigenen Saft.
In quasi. Dem eigenen Saft. Und dann isst dieses Kartoffelgericht, das dauert relativ lang, ist dann so hoch, aber in sich knusprig. Und ich habe es früher ab und zu im Restaurant zu Lamm, zu Geschmortem serviert. Es ist schon ein Knaller, aber du brauchst für so eine simple Sache unglaublich viel Zeit und Liebe. Das wäre, glaube ich, dazu ein Kopfsalat.
Und das, kochst du das ab und zu selber noch?
Ja, oder? Ja, ich mache es gerne.
Aber das Beste hat es deine Oma gemacht.
Ja.
Ja.
Diese Referenzgeschmäcker, die hat man abgeschrieben.
Genau.
Die Erdbeeren, die durch überall Erdbeeren und die ganzen, ob es Mieze Schindler ist oder die ganzen Erdbeersorten, kommen dann da nicht heran. Das heißt, diese Referenzgeschmäcker, die so abgespeichert sind, sind natürlich eine wunderbare Guideline, wenn du was beurteilst. Letztes Jahr ist Heinz Winkler gestorben. Früher war Küchenchef im Tantris, 3 Sterne. Und dann Aschau, auch 3 Sterne, bis es dann Schritt für Schritt. Aber ich war als junger Koch bei ihm essen. Es war Sommer, es war heiß in München. Wenn man das alte Tantris kennt, hat einen Innenhof gehabt. Kam dort an, das Restaurant war nicht voll. Und dann dort rein, Aperitif, ja. Dann haben wir 2 Gänge zum Menü bestellt. Das Menü, das war exorbitant. Kennen noch so viele dieser, das war ein Referenzerlebnis. Schock kam dann hinterher.
Mit der Rechnung.
Damals, ja, pass auf, das ist, ich weiß nicht, über 30 Jahre her, hat er dann uns für das Glas Sekt mit Pfirsich, Mark, 25 Mark abgenommen, was horrende war. Er hat die beiden beim 10-gängigen Menü die beiden Zusatzgänge à la carte berechnet. Ich habe ein so derbes Erlebnis, was Gastfreundschaft anbelangt, dort gehabt, wo ich sagte, nee, so darf es nie bei mir sein. Das Essen war Himmel. Das sind so viele Referenzsituationen bei diesem Erlebnis geblieben. Und ich war nochmal da natürlich auch so, weil ein Erlebnis ist nie bestimmend, sollte es nie werden, immer eine zweite oder eine dritte Chance für sowas geben. Mhm. Und das war schon immer begnadet. Das muss ich schon sagen.
Aber wenn du was isst, Christian, denkst du dann so, wie hat er das gemacht? Oder also denkt man das oder kann man das auch nur so genießen, ohne sofort technisch zu werden und zu sagen, hat das vorher blanchiert nochmal und hat er nochmal irgendwie.
Also ich kann das nur so genießen, aber trotzdem, wenn es atemberaubend ist, oder war vor kurzem Essen, 3 Sterne, und dann war da so viel mit Säure gearbeitet. Frage ich natürlich, weil es und denken war so viel unterschiedliche Säure dabei, so eine angenehme Säure. Mhm. Gott, was hat er da für ein Produkt? Und es war nichts, einfach Zitronensaft. Oder dann habe ich immer nach dem Essig gefragt. Und es ist dann, wo ich dann sage, boah, das muss ich dann auch wissen und so zuhalten, bloß nicht abschreiben. Das war früher mal. Und für mich als Rentner, dann beraten die das auch. Und das ist natürlich großartig. Also da treibt mich auch meine Neugierde dann um. Diese ganzen neuen Techniken mit einem drum, das interessiert mich am Ende gar nicht. Da muss es nur schmecken, weil ich es eh nicht nachkochen will und nicht werde, sondern meistens geht das auch in die Hose. Aber wenn ich das Produkt dann so sehe und ich bin Produktfetischist, weißt du, der Spitzkohl gestern Abend, auch jetzt ist Spitzkohlzeit.
Oh, wir machen auch ganz viel, ganz einfach, ich meine, jetzt neuerdings für die Kinder, mögen das interessanterweise auch einfach nur anbraten mit Zwiebeln, bisschen Knoblauch. Ja. Spitzkohl, ein paar Karotten und dann Kokosmilch dazu.
Ja, schmeckt köstlich.
Ist wunderbar, also für Kinder ist das wunderbar.
Ja, ja.
Geht schnell. Und du denkst, sonst sagst du bei Spitzkohl, denkst du, was kannst du mit Spitzkohl machen? So, aber Spitzkohl, übrigens, jetzt muss man sagen, und du hast natürlich recht gehabt, Christian, ja, da kann man jetzt eigentlich darf man es jetzt nicht mehr trinken.
Allein die Nase schon. Du warst jetzt zu schnell, Michael. Entschuldigung.
Eigentlich darf man es, oder? Da muss man sagen, was sagt uns das, wenn man sagt, dass die Temperatur den Wein besser hat wirken lassen, als er eigentlich ist?
Schönt ihn.
Schönt ihn, ne? Aber muss ein sehr guter Wein, auch wenn er warm ist, ein sehr guter Wein sein oder verliert er automatisch immer?
Nee, er verliert nicht. Also, nee, ganz von mir. Ich habe mal einen, weil du auch weißer Burgund, ich habe einen Pernod Verschles, das ist ein Dorf mit 200 Einwohnern.
Burgund.
Aus dem Burgund mal getrunken, eine Flasche, die habe ich aufgemacht. Und dann,
Bier Grü vermutlich.
Ja, der war nicht so teuer. Ich glaube nicht mal, dass das Premier Grü war, es war die Basis. Glaube ich, vielleicht war, ich weiß es nicht mehr. Ich habe die aufgemacht und dann habe ich quasi den ganzen Abend diese Flasche getrunken und saß auf dem Boden vor dem Sofa und habe diese Flasche und mit jedem Schluck habe ich gedacht, wow, also was jetzt wieder los ist und wie sich das jetzt wieder verändert und hatte null Probleme mit der Temperatur, null, überhaupt nicht. Und das gibt es.
Ja.
Also, aber es ist genau so, dass Leute das auf Eis trinken und eiskalt und weil vieles wärmer nicht genießbar wäre. Aber der Weißwein ist eigentlich in der Regel zu kalt getrunken.
Ja. Der Rotwein zu warm, aber dieser hat jetzt.
Der war jetzt zu kalt. Der war ein bisschen Fehler von mir.
Er hat jetzt verloren, der Rosé, ne, oder?
Für mich ja. Aber das ist natürlich nicht gedacht, dass man ihn quasi so warm trinkt. Und es ist natürlich trotzdem auch schwer nach dem Rotwein. Es ist für jeden, weil der Graumann einfach erstmal das. Dieses Ganze, diese Gerbsäure, die du sagst, das Tannin, das trotzdem da ist, erstmal den Gaumen schon einnimmt. Und das ist für jeden dann schwerer, so einen leichten, eher feineren Rosé zu verkosten.
Aber ich glaube, wir haben recht getan, wir wollen den Wein nicht schlecht reden. Nee. Es ist ein Wein, wenn jetzt im Winter, wenn wir jetzt vielleicht mal Ende Januar haben und es kommt mal ein Sonnenstrahl und man blauer Himmel und man genießt und sagt, komm Schatz, jetzt mache ich so eine Flasche Wein auf und Fenster oder Terrasse
Deck
und
den Schnee.
Hat was dann. Mhm. Das kann man gut machen. Man muss ihn nicht zu warm werden lassen, aber die Wärme zeigt eigentlich die Struktur und die Fehler.
Hast du mal über ein Weingut nachgedacht?
Ja. Ich war auch schon mal.
Ich war
schon mal drauf und dran mit zwei Freunden.
Okay. Also dann wärt ihr auch drei Freunde. Dann
wir hätten es so nicht genannt. es war in der Pfalz. In Kaltstadt und mit schönen Lagen, auch Richtung Odins, also Richtung
an den Waldrand, was ja heute die 1A-Lagen unten sind, eigentlich mit dem Klimawandel nicht mehr 1A-Lagen. Mhm. Das muss man so sagen. Das ist unglaublich schwer für die Riesling-Hersteller, da noch dann diese Filigranität zu haben, mhm, die man Saumagen dort zum Beispiel, das ist Kessel und wird schwer, wird das, mhm, was das einer der ganz großen Lagen war. Und dann hat der Verkäufer gesehen, das war noch ein anderer ein bekannter Mensch da, und dann hat er den Preis so hoch gemacht und ich habe mir dann die Bücher angeguckt und dann habe ich gesehen, da war so viel linke Tasche, rechte Tasche, das heißt, er hatte einige Gastronomiebetriebe, wo er sich von rechts nach links verkauft hat und dann, wo du nie in
also nicht so transparent.
Transparent dann war und für mich jedenfalls nicht transparent. Und wir wären natürlich auf den Winemaker da an, auf den Winzer, auf den Kellermeister angewiesen. So, mit dem sind wir dann 3 Tage noch da rum und ein Sturkopf vermutlich gewesen. Netter Kerl, aber ein Sturkopf. Und dann haben wir in einer kleinen internen Runde gesagt, wir lassen die Finger einfach. Und es wäre, ich hätte das Invest gerne getan, ja.
Und bereust du das ein bisschen, dass du gar nicht jetzt Winzer geworden bist?
Nee. Es ist eine modische, ich weiß, ich bin jetzt, meine Frau sagt immer, du wolltest weniger machen. Ich bin Rentner im aktiven Unruhezustand. Mhm. So.
Ja, du bist ja schon noch sehr viel präsent, ne?
Für ja, aber ja, wenig. Also ich mache ja nicht bewusst, ich mache ja keine Social Media Sachen und so. Ich habe so ein gutes soziales Umfeld und Freunde und weißt du, oder wenn wir uns da bei der Weinrunde mal treffen, das macht Spaß und sich da auszutauschen. Und wenn das dann, wie ich dir erzählt, bei dem einen war ich dann auch zu zweit, weißt du, und dann kochst du zusammen was und trinkst eine Flasche Wein und dann redest du nicht nur über Gott und die Welt, sondern auch über dich selber. Und das ist eine ehrliche Interaktion. Ich liebe es und auch den anderen Quatsch. Also ich bin natürlich, nehme ich aus, aber ich bin da nicht meine mit.
Ein schönes Schlusswort. Christian, es war eine Freude, wie ich am Anfang gesagt habe, Doppelfreude.
Also, ja.
Axel, liebe Grüße, schade, dass du das nicht erlebt hast heute. Ja, Lieblingswein von jedem, haben wir alle drei den gleichen Lieblingswein? Wahrscheinlich, ne?
Ja, ich denke auch.
Der Jauch, ne?
Wein, der, ja, ja, ist schon gut gemacht.
Und Nicht-Lieblingswein haben wir drei auch alle den gleichen wahrscheinlich, ne?
Ich glaube, dass der Graubungunder einfach, aber du hast es auch, du bist natürlich auch viel zu höflich, aber mir ist es passiert, ich war in Österreich dann mit meiner Familie letztes Jahr im Oktober und dann auch mit Leuten, also große Geburtstagsfeier und ich kannte viele auch nicht. Und wir waren in einem Restaurant und dann sagt die Dame neben mir, also für mich ein Glas Grauburgunder. Und dann sagt der Service-Mitarbeiter so, also Grauburgunder haben wir nicht offen. Und dann habe ich gesagt so, ist mir irgendwie so rausgerutscht, sage ich, jawohl, und das ist auch gut so. Und dann hat er so mit mir eingeklatscht, ja. Und dann hat sie gesagt, so, wieso, was ist denn das Problem beim Grauburg? Und dann sage ich, oh, das tut mir total leid, ich wollte dich jetzt gar nicht, na, aber wer mich kennt und so weiter und ich finde es so belanglos. Und aber bestimmt, wenn der das jetzt auch sagt, der Herr, der hier arbeitet, der wird was anderes empfehlen können. Und dann hat sie gesagt, nee, jetzt trinke ich gar keinen Wein mehr, du hast mich jetzt komplett verunsichert. Und dann habe ich mich so schlecht gefühlt. Und meine Frau natürlich mit ihren Blicken schon über den Tisch hat mich so. Und dann habe ich gedacht, so, das ist auch arrogant, das ist doof gewesen. Ich habe mich über mich selber geärgert, ich habe mich dann 17 Mal entschuldigt, sage ich so, aber es ist wirklich, es tut mir total leid, aber ich finde, so viele sind so gibt es überhaupt keinen Grund, warum die in diese Flasche gekommen sind, ja, und warum es auch noch Menschen gibt, die es trinken. Und ich wollte die Laune überhaupt nicht verderben. Und, ja,
also. Es gibt, also deswegen, wir reden ja nur über unsere persönliche Vorliebe. Und ich möchte auch den Grauburgunder-Liebhaber nicht da verunsichern. Es gibt da hervorragende Weine. Zum Beispiel im Südtirol gibt es ein paar wunderbare Pinot Grigio, die man wirklich
sagen kann. Man muss es hier gar nicht jetzt auch schön reden. Ich meine,
wir reden es ja nicht schön.
Nein, wir haben ja schon seit Jahren in diesem Podcast einen Feldzug gegen den Grauburgunder. Ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, es gibt halt auch was anderes als den Grauburgunder. Ihr Lieben, vielen Dank. Aufs Leben. Bis zur nächsten Woche.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Dankeschön, Weine.